was die Stadt Essen alles war. Kanonenstadt, mit Stahlstadt, mit Kohlestadt, mit Grüne Stadt, mit Einkaufsstadt, mit Volkwangstadt. Essen ist ganz anders. Essen, das Ziel aller Bräute. Essen, die Stadt der Aktenkoffer. Ja, man hat natürlich versucht, vor dem Ersten Weltkrieg und auch in der Weimarer Republik, das hier interessant zu machen für Paare, die hier hinziehen, die hier leben wollen.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
So, es ist mal wieder eine Folge Essen im Ohr, die ein bisschen anders beginnt als gewohnt. Ich bin Mona Belinski und ich sage herzlich willkommen zum Podcast Essen im Ohr bei Radio Essen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und ich glaube, wenn wir eine Zeitung wären, dann würden wir über diese Folge wahrscheinlich sowas schreiben wie: Hier bekommen Sie noch nie dagewesene Einblicke in die Essener Stadtgeschichte oder geheime Dokumente der Essener Stadtgeschichte veröffentlicht. Weil genau das machen wir heute. Vielleicht hört ihr es, wir sind nicht in unserer gewohnten Umgebung, in unserem Podcast-Studio. Wir sind draußen und das machen wir immer nur, wenn es gute Gründe dafür gibt. Besonders spannende Gäste, besonders spannende Orte und heute haben wir beides. Wir sind bei Merlin Goris zu Gast im Essener Stadtarchiv und im Haus der Geschichte. Hallo Merlin.
Hallo, grüße dich.
Wir sitzen hier draußen in eurem Innenhof, ne, vor dem Magazin. Mhm. Das werden wir gleich alles nochmal genauer erklären. Wir machen uns nämlich gleich auf dem Weg durchs Haus der Geschichte und durchs Archiv. Und Merlin wird dann ja eine ganz private Tour uns geben durch die Archivräume, durch die Werkstatt. Und da werden wir euch auch mitnehmen und wir werden das alles so gut wie möglich beschreiben. Und ich glaube, die Geschichten, die du später zu erzählen hast, die sind auf jeden Fall schon spannend, auch ohne Bild. Aber vielleicht sage ich das direkt vorab. Das Ganze gibt's natürlich auch nochmal in Bild und in Farbe auf Instagram und TikTok und auf radioessen.de. Da könnt ihr euch später auf jeden Fall alle Videos und Bilder angucken von heute. Aber bevor wir loslatschen, lass uns noch mal kurz über dich sprechen.
Gerne.
Weil ich glaube, auch deine Geschichte ist sehr spannend und dein Weg. Wir machen das immer bei uns im Podcast mit dem klassischen Steckbrief, so wie im Freundebuch, dass ich die Zeilen quasi vorlese und du einfach ausfüllst. Fangen wir mal an mit deinem vollständigen Namen.
Eieiei. Merlin Karol Goris.
Warum sagst du Eieiei?
Ja, Karol ist ja, also gut, Merlin ist natürlich an sich auch schon ein spezieller Name. Dann kommt Karol noch dazu. Aber ja, ich glaube so ganz, ganz nett.
Wann und wo geboren?
Am 27.01.1987 tatsächlich hier in Essen und zwar in Essen-Borbeck im Philippostift.
Und da auch aufgewachsen?
Und dort auch aufgewachsen.
Deine aktuelle Jobbezeichnung?
Ja, die ist ein bisschen abenteuerlich. Ich bin verantwortlich für die historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, / der Archivpädagoge des Hauses.
Und deine Ausbildung, dein Ausbildungsweg dahin?
Ja, das ist auch eine kleine Odyssee gewesen. Ich habe Abitur gemacht, auch in Essen am Don Bosco-Gymnasium. Bin dann ins Studium gegangen, habe Geschichte und Germanistik studiert. Habe einen Master of Arts gemacht und bin dann vor allem über das Geschichtsstudium so in die Archivwissenschaft oder ins Archivwesen reingerutscht, über verschiedene Kulturprojekte und verschiedene befristete Projekte einfach, bis ich dann tatsächlich zum Archivwesen gekommen bin.
Ja. Wir reden auf jeden Fall gleich noch mehr über diese ganze Geschichte. Wir bleiben aber erstmal beim Steckbrief. Dein größtes Hobby neben der Geschichte?
Ui, neben der Geschichte. Tatsächlich treffe ich mich sehr, sehr viel mit dem Freundeskreis und wir unternehmen sehr, sehr viel. Also mir ist da die ganze soziale Interaktion unheimlich wichtig, weil so ein spezielles Hobby habe ich dann eigentlich gar nicht. Also ich unternehme sehr, sehr viel. Ich gucke mir auch sehr viel natürlich kulturell und historisch an. Klar, die Geschichte ist nicht ganz wegzudenken aus meinem Leben, aber ich würde so sagen, als größtes Hobby ist tatsächlich mein Freundeskreis.
Deine liebste Information über Essen, die fast niemand weiß?
Ha! Da gibt's eine Menge. Was ich ganz interessant finde, was ich auch letztens erst erfahren habe, weil man entdeckt ja die Stadt Essen und die Essener Stadtgeschichte immer wieder neu, dass die erste Coca-Cola-Flasche Deutschlands hier in Essen abgefüllt worden ist. Fand ich irgendwie super spannend. Jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, es war in den 20ern, 1923, irgendwie so um den Dreh, meine ich rum.
Das wusste ich auf jeden Fall nicht und ich glaube sonst auch nicht.
Sobald man hier einfach mal in die Quellen guckt, entdeckt man immer wieder völlig neue Stories und Geschichten, die man so gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja, ich glaube, davon werden uns gleich auch noch einige begegnen. Letzte Frage aus unserem Steckbrief, dein liebstes Dokument im Haus?
Ich stelle unheimlich gerne eine Urkunde vor aus dem Mittelalter. Und zwar, die werden wir uns gleich auch nochmal genauer angucken. Die ist von 1623. Also es ist jetzt nicht mehr so das ganz tiefe Mittelalter, sondern schon eher so Richtung frühe Neuzeit. 30-jähriger Krieg sind wir da zeitlich. Aber die erzählt einfach ganz schön von der Entwicklung der Stadt Essen und vor allem auch von der Streitigkeit zwischen der Stadt Essen und der Fürstäbtissin. Und die gucken wir uns gleich mal schön an.
Ich glaube, die ist hinter uns im Magazin.
Die ist im Magazin, ja.
Wir werden jetzt gleich da reingehen ins Magazin, aber vielleicht kannst du noch einmal kurz beschreiben, wie das Magazin aussieht, weil das ist besonders und das ist im Innenhof quasi vom Haus der Geschichte und was da drin ist.
Ja, also genau, wir sind hier im Innenhof auf dem alten Schulhof der Luisenschule und 2010 hat man hier dieses Magazin eröffnet und ja, wenn ich hier die Gäste, die uns hier so besuchen, immer befrage, wie das so aussieht, ja, dann kommt meistens, was ist das denn für eine Rostlaube oder für einen Rostkasten? Und ja, tatsächlich, er sieht ganz rot-bräunlich aus, dieser Kasten. Und es ist natürlich auch Rost. Ne? Wir haben hier eine Cortenstahlfassade, die zum Glück nur äußerlich anrostet und nicht durchrostet. Sonst würden uns hier die ganze Fassade abfallen und das wollen wir natürlich nicht. Aber es ist ganz spannend. Die Architekten haben sich dabei damals gedacht, wir wollen hier halt nicht nur einen Zweckbau hinmachen, sondern wir wollen auch ein Kunstwerk hier erschaffen. Und wir wollen, dass dieses Kunstwerk und dieses Magazin auch mit der Essener Stadtgeschichte sich verbindet. Und das tut es so auf dreifacher Ebene. Wir haben einmal diese Stahlfassade und klar, Stahl und Essen, das passt natürlich zusammen historisch. Essen, die Stahlstadt, mit Stahl, mit Kohle ist natürlich die Stadt Essen auch groß geworden. Das ist so die erste symbolische Ebene. Die zweite symbolische Ebene ist, dass dieser Stahl ja ein sehr festes Material ist und das historische Gedächtnis der Stadt Essen wie ein Tresor ummantelt. Also das gesamte Archivgut ist da drin sicher verwahrt. Und so die dritte symbolische Ebene, die befindet sich tatsächlich hinter diesem Rost. Wenn man Fotos sieht von der Eröffnung des Gebäudes 2010, dann sieht es noch sehr so silbrig aus, sehr stahlfarben. Und mit der Zeit rostet es einfach so. Und ja, diese ständig verändere äußere Erscheinungsbild, das soll so den Wandel der Zeit darstellen. Also wenn man es weiß, finde ich das Gebäude unheimlich spannend.
Jetzt macht Sinn.
Jetzt macht Sinn.
Ne? Ja, das muss man aber auch wissen. Und da können wir jetzt mal reingehen.
Absolut richtig, das machen wir.
Du klapperst schon mit deinen Schlüsseln. Das ist ja bestimmt relativ gut gesichert hier alles, oder?
Ja, ganz genau. Also man sieht es jetzt hier schon. Wir haben eine zweifache Sicherung, zwei Türen. Es ist natürlich auch alles ja, Feuerschutz gesichert, auch mit einer Alarmanlage gesichert, weil hier hinter haben wir rechtlich geschütztes Kulturgut. Ne? Von den alten mittelalterlichen Urkunden bis zu den neuesten Akten, Verträgen, alles auch, um die Rechtssicherheit zu wahren. Und das muss natürlich auch alles dann hier gesichert werden, ne? Damit dann auch, ja, sag ich mal, keine Einbrecher dann kommen und hier uns die Akten klauen. Ne? So ist es halt. Und auch in diesem Bereich, in den wir jetzt reingehen, da kommt man so als normaler Besucher nicht hin. Aber mit euch gehen wir da jetzt mal rein. So, erste Tür geht auf.
Also mehrtürig
gesichert. Mehrtürig, genau. Dann macht es jetzt einmal piep. Aha. Das ist die Alarmanlage, die ich jetzt unscharf gestellt habe.
Hier kommen wir jetzt nicht mehr wieder raus.
Zweite Tür geht auf. Genau, da hinten sehen wir schon noch einen Mitarbeiter. Hallo, Herr Krings. Hallo. So. Und wenn man hier reinkommt, was
die
auffällt.
Die Temperatur ändert sich.
Ja, die Temperatur ändert sich auf der einen Seite. Und die Schüler und Schülerinnen, die dann hier bei uns sind, die rümpfen dann häufig die Nase, weil wenn man hier mal so ein bisschen schnuppert, es riecht nach altem Papier. Ne, wenn man so ein altes Buch aufschlägt, genau so riecht es ja auch. Und ganz klar, wir haben eine ganze Menge
altes Papier
hier. Ich wollte jetzt nicht Altpapier sagen. Es ist rechtlich geschütztes Kulturgut, ne? Kein Altpapier. Wir sagen immer, wir veredeln das. Ne? Wir veredeln Altpapier zu rechtlich geschütztem Kulturgut in unserem ganzen Prozess, den wir hier durchlaufen. Ne?
So, und wir stehen jetzt hier, das muss man ja jetzt mal ein bisschen beschreiben. Das ist ein langer Gang, in den wir quasi reingegangen sind. Es ist kühler hier, es ist sehr viel graue Regale, so gräuliche Regale. Und genau links von uns stehen ja sowas wie bewegliche Bücherschränke, würde ich mal sagen, aus Metall vielleicht, wenn dir eine bessere Beschreibung einfällt.
Rollregalsysteme sagen wir dazu.
Rollregalsysteme, okay, das ist natürlich dann der Fachausdruck. Also quasi wie lange Bücherregale, die man von links und rechts schieben kann mit so großen, ja wie so ein großes Lenkrad sozusagen. Und genau. Da drin sind ganz viele alte Bücher.
Genau, hier haben wir jetzt Bücher. Wir haben natürlich auch viele Kartons. Also wir sind hier auf ungefähr 450 Quadratmeter, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben 4 Etagen in diesem Magazin, 4 Etagen auf 450 Quadratmeter, wo wir unser gesamtes Archivgut verwahren. Es ist so angeordnet, dass wir auf der einen Seite immer diese Rollregalsysteme haben und auf der anderen Seite teilweise solche Planschränke. Weil wir haben ja auch Karten und Pläne, alles solche Überformate, die wir nicht in diese Rollregalsysteme kriegen, sondern die wir hier in diese Planschränke Warenschränke packen. Und dieses Rollregalsystem, womit man sich immer wieder neue Gänge erschließen kann, ne, man muss sich das so vorstellen, dass die auf solchen Schienen angebracht sind, haben wir eine Platzersparnis von 45%. Sonst hätte man das Gebäude noch viel, viel weiter bauen müssen. Und so können wir uns natürlich immer wieder neue Gänge erschließen und wir haben eine schöne Platzersparnis.
Genau, man kommt quasi immer nur in einen Gang rein, genau. Oder man schiebt das Regal weiter und bildet sich den nächsten Gang.
Dreh ruhig mal dran auch.
Ja, so hört sich das an, wenn man
dreht. So hört sich das an.
So, und das Regal, an dem ich jetzt hier drehe, da steht drauf Heiratsbücher, Altendorf, Rüttenscheid, Rellinghausen, Stoppenberg, Katernberg von ja ungefähr 1884 bis 1941. Da wurde was korrigiert.
Genau.
Wurde wahrscheinlich noch was dazugestellt.
Hat man sich mit den Jahresangaben vertan.
Also hier sind quasi die Heiratsbücher und links daneben sind die Geburtenbücher. Steele, Kettwig werden von 1906 bis 1911. Genau. Das heißt, solche Unterlagen werden hier aufbewahrt.
Genau, unter anderem. Ne? Also das ist das sogenannte Personenstandsregister, die Standesamtsregister, also die Geburtenbücher, Heiratsbücher. Die Sterbeurkunden sind etwas weiter unten im Gang. Und das ist auch wirklich eine unserer Rückgratüberlieferungen. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben unheimlich viele Anfragen von Nutzern und Nutzerinnen, die sich mit Familienforschung beschäftigen. Also unheimlich viele Menschen möchten wissen, ja, Uroma, Uropa, wann haben die geheiratet, wann ist auch gestorben oder auch geboren. Und hier sehen wir einfach diese ganzen Heiratsbücher, Geburtenbücher, die man dann durchforsten kann.
Ja, das ist vielleicht noch ganz spannend, weil das kannst du vielleicht noch einmal kurz erklären. Du sagst die ganze Zeit Nutzerinnen und Nutzer,
ja.
Aber das sind quasi Leute, die euch schreiben und sagen, hallo, ich möchte meinen Uropa suchen, ich will wissen, wo der geboren wurde oder wo meine Großeltern oder Urgroßeltern geheiratet haben, kann ich mal bei euch in die Bücher gucken.
Ja, also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch kann die Kommunalarchive nutzen. Die sind für jeden offen. Es ist eine demokratische Einrichtung. Wir legen auch alles offen, was nicht unter gewissen Fristen, Datenschutzfristen zum Beispiel oder Persönlichkeitshallo, da kommt schon der nächste Mitarbeiter rein. Also man merkt, hier ist Betrieb. Ne? Also jeder Mensch kann diese Akten auch einsehen, wenn nicht gewisse Fristen da drauf sind. Wenn diese Fristen natürlich irgendwann ablaufen, können auch diese Akten eingesehen werden. Bei diesen Personenstandsregistern, da haben wir über 80% der Anfragen, die uns erreichen, die beziehen sich wirklich da drauf. Ne?
Wie viele Anfragen kriegt ihr denn am Tag?
Im Jahr sind es mehrere Tausend. Ich meine, es sind so 3.500 im Jahr alleine, nur für diese Personenstandsregister. Also eine ganze, ganze Menge. Und es ist gestiegen. Gerade durch die Corona-Zeit hatten, glaube ich, auch viele Menschen Zeit gehabt, ja, sich mit solchen Dingen auch zu beschäftigen und so ein bisschen Familienforschung zu betreiben. Und es ist unheimlich angestiegen, diese Anfragen. Wir haben allein bei uns im Haus 4 Mitarbeiterinnen, die sich nur mit der Familienforschung beschäftigen. Das ist ein ganz eigener, spezieller Bereich.
Also die beschäftigen sich nur mit den Anfragen,
ja.
Wo ist meine Oma geboren,
ja.
Wo haben meine Eltern geheiratet, genau. Und so weiter. Das heißt, das ist ein Teil der Anfragen.
Mhm.
Die Bandbreite ist aber wahrscheinlich riesig.
Ne?
Was
riesig.
Bekommt ihr so sonst noch für Anfragen? Was bekommt ihr vielleicht auch für Anfragen, wo ihr sagt, nee, sorry, da können wir wirklich nicht,
genau.
Weiter.
Also ja, wir hatten eine Anfrage mal gehabt, da ging es, glaube ich, um die Toilettensituation in den 1920er Jahren und ob diese öffentlichen Toilettenanlagen dann ein Treffpunkt für die homosexuellen Bewegung war. So, und das ist natürlich eine sehr, sehr extreme, sehr spezielle Anfrage, die wir so gar nicht beantworten können. Ne? Da müsste man dann aufwendig recherchieren in den Akten, um sowas herauszufinden. Aber wir haben Besucher, Besucherinnen hier, die jede Woche hier hinkommen und auch solche Anfragen monatelang durchkauen. Also das ist schon wirklich spannend.
Aber um jetzt zum Beispiel diese spezielle Anfrage, ja, der Anfrage nachzugehen, da müsste man jetzt einfach Dokumente finden, die irgendwie damals festgehalten, ja. Haben, wie die öffentlichen Toiletten wo lagen und dann, also das,
genau.
Rein theoretisch gäbe es da irgendwelche Aufzeichnungen von, aber es ist halt jetzt nicht so, dass es damals schon eine Statistik gab, nee, wo man jetzt einfach,
genau,
nachgucken
das
kann
nicht.
Sozusagen.
Ist ein sehr spezielles Gebiet. Ne? Also das muss man schon sagen. Ich beschäftige mich häufig halt über die Bildungsarbeit natürlich mit viel, vielen Themen aus der NS-Zeit. Wir recherchieren gerade zu den Zwangsarbeiterlagern ganz, ganz viel. Allein in Essen gab es 350 Zwangsarbeiterlager. Und da arbeite ich ganz intensiv mit mehreren Schulen auch wieder dran, die so ein bisschen aufzuarbeiten, Unterlagen zu finden.
Okay, also hier stehen wir jetzt vor den Geburtsbüchern. Auch in der Reihenfolge finde ich das gut. Geburtenbücher, Heiratsbücher, Sterbebücher.
Ja, genau.
So wie es halt ist.
Die Reihenfolge.
Und diese Regale habt ihr jetzt auf 4 Etagen. Kannst du mal sagen, wie viel... Meter, Kilometer sind das hier,
ja,
bei euch?
Also wir sprechen immer von Regalmetern und wir haben tatsächlich hier in diesem Haus belegt 10 Regalkilometer Archivgut. Also wenn man diese Regalböden jetzt hier aneinanderlegen würde, dann wären die 10 Kilometer lang voll mit Archivgut, die man sich hier anschauen könnte.
Und wie viel sind voll von den 10 Kilometern?
Von den 10 Kilometern sind, also wir haben 10 Kilometer voll und wir haben Platz für 17. Also wir haben noch so 7 Kilometer frei.
Dann werfe ich mal das Stichwort Digitalisierung in den Raum.
Ja,
weil
genau.
Was passiert denn, wenn die 7 Kilometer irgendwann auch voll sind?
Also wir sind ja nicht nur für die analoge Überlieferung zuständig, sondern auch für die digitale Überlieferung. Also auch in der Stadt Essen wird die E-Akte eingeführt. Wir selber bewegen uns im digitalen Raum. Wir erstellen unsere Daten born digital. Also wir erstellen digitale Daten, die gar nicht vorher analog waren und dann nur kopiert wurden oder eingescannt oder digitalisiert wurden. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Die ist wahnsinnig spannend. Das Berufsfeld erweitert sich dadurch auch. Also wir haben viele Leute jetzt auch hier aus der IT sitzen. Wir gehen davon aus, dass es noch so 30, 40 Jahre lang dauern wird, dass wir so noch so eine hybride Überlieferung haben von analogen und digitalen Daten und es dann abgelöst wird, dass wir nur noch digital arbeiten. Und wir arbeiten da gerade dran, auch mit dem ESH und auch landesweit, große Serverknotenpunkte aufzubauen, Speicher aufzubauen, Datenbanken aufzubauen, damit wir diese gesamten digitalen Daten auch irgendwo für die Langzeit verfügbar machen müssen. Weil das Recht, was ich vorhin schon sagte, ne, wir müssen die analogen Daten für die Ewigkeit im Original aufbewahren. Das gilt auch für die digitalen Daten.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil wenn ihr jetzt digitalisiert und wir gehen mal davon aus, dass dann in 50 Jahren nur noch, so also gar nicht mehr hybrid gearbeitet wird, sondern nur noch digitalisiert überliefert wird sozusagen. Also die analogen Sachen gibt es ja trotzdem noch. Das heißt, die werden ja dann nicht einfach weggeworfen, sondern einfach noch woanders aufbewahrt. Es ist ja sozusagen digital sicherer, aber die Arbeit ist ja eigentlich dann die doppelte Arbeit, oder nicht?
Also die bleiben auch für die Ewigkeit hier drin. Also nach dem Archivgesetz müssen wir das Original aufbewahren für die Ewigkeit. Das zählt für die analogen und für die digitalen Daten. Also wir werden, man muss hier unterscheiden. Also man muss unterscheiden, ob wir die Daten reinbekommen, die eh schon digital erstellt worden sind oder ob wir zum Beispiel wie hier mit den Standesamtsregistern, worüber wir gerade gesprochen haben, ob wir die nachdigitalisieren, ob wir die scannen. Aber auch dann, wenn wir den Scan machen würden, würden wir die Originale nie wegschmeißen, weil das dürfen wir nicht, ne? Das ist nach dem Archivgesetz so geregelt auch.
Du sagst schon alte Urkunden. Ich glaube, die sind dann genau in den Schränken gegenüber. Rechts von uns stehen auch viele Metall...
Planschränke, sagen wir
dazu. Planschränke, so, genau. Das sieht ein bisschen aus, so damals wie im Kunstunterricht, wenn man so ein riesiges DIN A1 Blatt, genau. Kunstblatt in der Schule, in so riesigen Schubladen verstaut hat. Ganz dünne Schubladenregale, ganz breit, aber und eben davon ganz viele Regale. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich hinter jeder Schublade eine ganz besondere Urkunde oder ein ganz besonderes Dokument irgendwie befindet.
Ja, genau. Also hier lagern wir vor allem die Überformate, alles, was wir planlegen, also hinlegen müssen. So eine Urkunde oder ähnliches würden wir niemals aufrollen. Das schadet dann der Urkunde nur. Aber hier zum Beispiel in diesem Fach von dem Planschrank haben wir eine sehr, 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 sehr große alte Urkunde. Wow. Da habe ich gerade schon so ein bisschen was von gesagt. Die ist von 1623, also eher so aus dem späten Mittelalter, frühe Neuzeit. Und die ist immer sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Ne?
Ja, okay, die müssen wir natürlich jetzt beschreiben.
Ganz
gut genug, damit dieser Wow-Moment, den ich hier gerade hatte, auch gut rüberkommt. Das Bild gibt es später natürlich auch überall bei uns online. Aber trotzdem müssen wir einmal beschreiben, du hast die Schublade aufgemacht. Das war quasi wie so ein großer, schmaler Pappkarton, den du dann da drin nochmal hattest. Und dann hast du den aufgemacht. Und jetzt liegt hier drin eine 50 Zentimeter breite Urkunde und die ist komplett beschriftet, mit, was ist es, Tinte?
Genau, es ist so eine Art Tinte, genau. Und wir sehen lateinische Schrift, wir sehen alte deutsche Schrift und wir sehen auch vor allem ein ganz besonderes Material, auf dem diese Schrift verfasst worden ist. Ne? Und auch hier, wenn ich dann Gäste hier habe zur Führung, frage ich immer, auf welchem Material ist das denn ja alles eigentlich geschrieben? Und oft kommt Papyrus.
Papyrus. Das ist der erste Gedanke tatsächlich. Irgendwie aber auch, wenn man das Wort Papyrus einfach mit so alten Dokumenten in Zusammenhang bringt.
Ganz genau richtig. Ne? Klar, ist irgendwie alt und Papyrus kennt man irgendwo. Es sieht auch so ein bisschen so aus, weil es hat so eine beige Farbe auch. Ne? Es ist natürlich nicht Papyrus, sondern wir haben hier tatsächlich Pergament, also getrocknete Tierhaut. Ne? Da hat man alte, wichtige Urkunden drauf geschrieben. Und ab und zu, ja, sage ich dann auch mal, dann darf man hier unten, wo es nicht beschriftet ist, an so einer Ecke auch mal anfassen, ein bisschen berühren.
Ich mach das mal vorsichtig.
Mach das ruhig mal.
Ach so, ja, fühlt sich an.
Fühlt sich rau an, ne?
Fühlt sich aber auch falsch an, das zu berühren, weil es ja, so genau. Sehr wertvoll aussieht, ja. Muss ich sagen.
Ein Schüler sagte mal, fühlt sich an wie eine Katzenzunge. Es ist sehr rau.
Ja, tatsächlich,
ne?
Ja.
Und genau, das würden wir auch sonst generell nur mit Handschuhen anfassen. Aber da, wo keine Schrift ist, kann man ruhig mal unten so ein bisschen berühren. Das tut der Urkunde nicht weh. Aber es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr spannende Urkunde. Unten hängt noch ein anderes interessantes, großes Objekt dran. Und zwar haben wir so eine Art Topf, einen braunen Topf. Und da ist eine rote Masse reingegossen. Und wenn man jetzt ans Mittelalter denkt, dann weiß man natürlich schon, was das hier unten ist. Es ist nämlich ein Wachssiegel.
So wie ein Teil von einem Siegel, ne?
Ganz genau. Ja. Es ist leider abgebrochen, das passiert. Ne? Diese Urkunde ist halt 400 Jahre alt. Mit der Zeit bricht auch sowas ab, es wird spröde oder so. Ne? Aber man kann noch schön das kaiserliche Siegel da unten auch erkennen.
Und kannst du mal, du hast gerade gesagt, lateinische Schrift. Das heißt, das jetzt für mich zu lesen, wird sowieso schwierig, weil die Schrift ist super, super klein geschrieben. Außer die große Überschrift. Aber vielleicht kannst du mir mal sagen, was da drauf steht.
Hoffentlich hört jetzt mein ehemaliger Lateinlehrer nicht zu. Aber es ist hier oben auch tatsächlich kein Latein, sondern eine alte deutsche Sprache. Und sehr verschnörkelt steht hier oben drüber. Wir haben hier vorne den Majestätsplural stehen. Wir, Ferdinand der Ander. Steht hier oben drüber. Also wir Ferdinand der Andere, nicht der Erste, sondern der Zweite. Ja, wir Ferdinand der Ander, von Gottes Gnaden erwohlter römischer Kaiser. Also Ferdinand der Zweite, er ist natürlich von Gottes Gnaden eingesetzt als römischer Kaiser. Und ja, hier muss man vielleicht so ein bisschen in die Essener Stadtgeschichte zurückgreifen. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema, denn viele wissen, glaube ich, gar nicht, dass auch die Stadt Essen auf eine mittelalterliche Gründung zurückgreift. Genauso wie die Stadt Duisburg oder die Stadt Dortmund. Das sind so die drei Städte hier im Ruhrgebiet, die auf eine mittelalterliche Gründung wurzeln. Und so ist es auch bei der Stadt Essen. Manche wissen vielleicht, dass hier vorher so ein Damenstift war mit einer Fürstäbtissin so im 9. Jahrhundert rum. Und ja, dann wächst die Stadt immer weiter drumherum. Und im Jahr 1244 erhält die Stadt Essen von der Fürstäbtissin übrigens die Stadtrechte. Es darf eine Stadtmauer gebaut werden. Und die Stadt wächst und wächst und wächst. Das Problem an der ganzen Sache ist, die Stadt will sich ein bisschen selbstständig machen. Und eigentlich hat die Fürstäbtissin so die Hoheit über die Stadt, die Ansprüche auf die Herrschaftsgebiete. Und jetzt, um diese auf diese Urkunde hier ein bisschen zurückzukommen, die erzählt von dieser Rechtsstreitigkeit zwischen der Fürstäbtissin und der Stadt Essen. Das ist halt, wie gesagt, ein bisschen eine lange Geschichte, kurz und knapp. Diese Rechtsstreitigkeit zwischen der Fürstäbtissin und der Stadt Essen, die dauert mehrere hundert Jahre, bis sich das da mal löst. Und die Stadt Essen erhält eigentlich nie die Reichsunmittelbarkeit. Also sie darf nie wirklich selbstständig sein. Ne?
Und das ist auch die Urkunde, von der du vorhin gesprochen hast? Ist das
ja, deine genau. Ne? Und wir sehen hier auch noch so einen anderen Namen hier oben drin. Da steht Carolus Quartus. Ne? Da sieht man das. Also Karl IV. War 1377 an der Herrschaft. Und die Stadt Essen fragt nicht nur Ferdinand II. An, 1623, sondern auch schon 1377 Karl IV. Und sagt, ja, wir wollen uns irgendwie von der Fürstäbtissin ein bisschen frei machen. Wir wollen selbstständig sein. Bitte gib uns diese Reichsunmittelbarkeit. Und das lassen sich die Kaiser und Könige teuer bezahlen. Also diese Anfragen zu stellen, das kostet eine Menge Geld. Und Karl IV. Hat anscheinend irgendwie auch keine große Lust gehabt auf diese ganze Rechtsstreitigkeit und irgendwie auch keinen Bock gehabt, sich da irgendwie großartig einzumischen. Also hat er der Fürstäbtissin so eine Urkunde gegeben, dass sie die Herrschaftsansprüche über die Stadt Essen hat. Und hat der Stadt Essen auch eine Urkunde gegeben, wo sie die Herrschaftsansprüche über die Stadt Essen hat. Und dann konnten die beiden sich weiterkloppen. Ne? Und wie gesagt, diese Rechtsstreitigkeit wird nie ganz aufgelöst bis zum Jahr 1802, 1803.
Spannend. Und hinter jeder Schublade versteckt sich quasi so eine Geschichte ungefähr.
Genau,
ne?
Also aus der alten Zeit, aus der neueren Zeit, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich, was sich hier so hinter verbirgt. Es ist ein bisschen wie so ein Überraschungsei, könnte man sagen.
Nur, dass du weißt, was alles hinter jeder Schublade steckt. Lass uns doch vielleicht, bevor wir hier rausgehen, noch eine Schublade öffnen, um einfach mal so ein bisschen das Überraschungsei herauszufordern. Ich schiebe das auch ganz schön schwer auch, ne? Das sieht jetzt erstmal nicht so spektakulär aus, von außen
genau,
zumindest.
Hier würde ich eigentlich auch immer Handschuhe anziehen, weil die Seiten doch schon so ein bisschen ja, mit Fingerabdrücken versehen sind.
So jetzt, also ja, Merlin hier steht ja vor dem vor einem großen Buch mit seinen weißen Handschuhen und zaubert da jetzt hinter jeder Seite irgendwas hervor und man sieht direkt die erste Seite, die ja früher auch immer handgeschrieben war und das sieht aus wie gedruckt. Was steht auf der ersten Seite?
Genau, das ist alles handgeschrieben, handgefertigt. Das ist das sogenannte Stahlbuch der Stadt Essen. Also andere Städte haben ja ein Gästebuch, ein goldenes Buch häufig. Stadt Essen hat ein Stahlbuch, das am 28. Juni 1934 hier erstellt worden ist. Also wir sind jetzt hier schon anderthalb Jahre in der Zeit des Nationalsozialismus nach der Machtergreifung im Januar 1933. Und ja, hier hat man sich gedacht, 1934, man erstellt ein Stahlbuch aus einem ganz bestimmten Anlass. Es war die Trauung von Gauleiter Terboven mit Fräulein Ilse Stahl, die, das Fräulein hieß auch noch Stahl mit Nachnamen bezeichnenderweise.
Zufällig.
Zufällig. Es hat nichts mit der Bezeichnung dann von dem Stahlbuch zu tun. Und die beiden Trauzeugen, und die sind hier rot unterlegt, die kennt man auch. Das ist nämlich Adolf Hitler und auch Hermann Göring, die dann hier Trauzeugen waren. Und aus diesem Anlass hat man dieses Stahlbuch der Stadt Essen dann entwickelt.
Das heißt, die Hochzeit war hier bei uns in Essen, wahrscheinlich genau, im Essener Dom, und da waren die dann alle versammelt.
Da gibt es auch noch Fotos von, auch von der Trauung, und waren alle versammelt. Man sieht kein Stahl, wenn man sich dieses Stahlbuch anschaut. Dieser Stahlumschlag, der hier sonst vorher drum war, der wurde natürlich von der Firma Friedrich Krupp gestiftet. Er wurde aus einem großen Stahlblock herausgegossen und dann wurde dieser Stahlumband dann da drum gepackt. Wir haben natürlich nur das Inlet, also nur das Buch, weil wir hauptsächlich natürlich für, wir sind keine Objektsammlung, wir sind kein Museum, ne, wir sind ein Archiv und wir haben hauptsächlich Flachware, sagen wir, Papiergut, Archivgut. Deswegen haben wir diesen Umschlag nicht mehr. Aber hier sieht man auch nochmal erklärt, ne, die eiserne Zeit duldet kein goldenes Buch, so wie es in anderen Städten ist. Wir brauchen natürlich ein Stahlbuch. Und das referiert oder verweist natürlich auch auf die Stahlgeschichte der Stadt Essen. Ne. Mit Krupp ist die Stadt auch groß geworden. Natürlich auch auf die Rüstungsindustrie. Das muss man hier ganz deutlich sagen.
Und dann wurde das Buch quasi unterschrieben von allen Anwesenden der Hochzeit und dann führt sich das so weiter fort und alle Gäste, die hier bei uns in Essen zu Gast waren.
Ganz genau. Ne? Hier hat man natürlich dann auch die Unterschrift von Adolf Hitler, von Hermann Göring.
Sehr kleine.
Ganz, ganz klein, genau oben. In der Mitte sieht man Otto Dietrich, Reichspressechef der NSDAP, ehemaliger Helmholtz-Schüler vom Helmholtz-Gymnasium in Rüttenscheid zum Beispiel. Wir haben hier unten die Unterschrift von Theodor Reismann-Grohne, der da 1933 hier als Oberbürgermeister eingesetzt worden ist. Solche Unterschriften existieren natürlich alle hier auch in diesem Stahlbuch. Ne? Auch eine Unterschrift von Albert Speer ist unter anderem hier drin. Und ja, dieses Buch endet so im Juni 1944, dann sind keine weiteren Unterschriften mehr. Wir haben natürlich vor allem ab 1943 massive Bombenangriffe auf das Ruhrgebiet, auf die Stadt Essen auch, gerade wegen der ganzen Rüstungsproduktion auch hier in der Stadt. Und da hat man sich dann nicht mehr weiter um das Gästebuch, um das Stahlbuch hier gekümmert und sich eingetragen. Ne?
Sehr spannend. Hinter jeder Schublade versteckt sich eine eigene Geschichte, die du wahrscheinlich auch sofort aus der Pistole geschossen erzählen könntest, weil du wirklich super viel Wissen in dir trägst. Aber bist ja auch historischer Bildungsbeauftragter hier. Du führst auch regelmäßig Schulklassen hier durch. Genau. Das gehört, glaube ich, zu deinen Hauptaufgaben. Die führst du dann durch das Magazin, aber auch noch durch andere Orte hier bei euch. Und die ganzen Orte, durch die du die Schulklassen führst,
führe ich euch jetzt auch durch.
Führst du uns jetzt auch. Dann lass uns doch mal weitergehen.
Vielleicht noch eine Kleinigkeit.
Ja.
Als wir hier reingekommen sind, haben wir vielleicht auch gemerkt, dass sich das Klima so ein bisschen geändert hat. Ne?
Ja, und ich habe mich schon gewundert, muss ich sagen, dass die Fenster offen sind.
Ja.
Weil ich dachte, das wäre vielleicht ein absolutes No-Go in so einem Archivraum.
Nee, das ist absolut gewollt. Wenn wir uns draußen die Fassade anschauen, dann sehen wir solche Lüftungsschlitze überall an der Fassade angebracht. Das sind keine Fenster. Weil UV-Licht wollen wir hier drin nicht haben, ne? Das zerstört natürlich das Papier. Wir haben hier aber solche Lüftungsschlitze, solche Klappen. Und dieses ganze Gebäude ist darauf ausgelegt, dass wir eine gewisse klimatische Bedingungen halten können, damit das Papiergut und Archivgut vor allem für die Ewigkeit hier drin bleiben kann. Und wenn du mal da hinter dir so ein bisschen an die Decke schaust, das sind tatsächlich Sensoren. Und diese Sensoren sind auch draußen auf dem Dach angebracht und die messen ständig die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur hier drinnen und draußen. Und ja, wir müssen im besten Fall hier so um die 18 Grad haben im Gebäude, 50% Luftfeuchtigkeit. Und im Grunde genommen beruht dieses ganze System, was wir hier drin haben. Wir haben keine Klimaanlage oder so, sondern es beruht auf das intelligente Lüften. Also im Grunde genommen wie zu Hause, wenn man Fenster aufmacht, um dann kalte oder auch warme Luft reinzulassen. Und diese Klappen, die wir hier sehen, die schließen oder öffnen sich vollautomatisch und lassen dann je nachdem die Luft rein oder raus. Jetzt gerade ist es geöffnet, weil der Sensor wahrscheinlich gemerkt hat, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu warm hier drin, ne? Und das passiert völlig automatisiert.
Praktisch.
Es ist sehr, sehr praktisch und vor allem ist es sehr, sehr kostensparend. Klimaanlagen sind sehr, sehr teuer, sehr wartungsaufwendig. Sie haben auch Flüssigkeiten drin, die Klimaanlagen, die wir hier drin nicht haben wollen. Und so haben wir eigentlich eine sehr, sehr kostengünstige und sehr effektive, sagen wir mal fast natürliche Klimaanlage hier drin. Ne?
Gut. Trotzdem werden wir den Raum jetzt hier verlassen,
genau,
und wieder die erste große Tür aufmachen.
Zack, da geht sie wieder zu.
Schon mal selber hier eingeschlossen?
Ich habe aber auch schon öfter mal die Alarmanlage ausgelöst. Das passiert leider auch ein paar Mal. Okay, wir können vielleicht einen ganz, ganz kurzen Blick in den Lesesaal werfen.
Ja.
Vielleicht finden wir ja.
Lesesaal bedeutet, also, ich frage an, ich möchte dieses Dokument mir anschauen.
Ja, ganz genau.
Ne? Und also,
wenn wir Anfragen bekommen und die Menschen, die Gäste dann hier hinkommen, dann kommen die hier bis zu dem Lesesaal. Ne? Hier können die originalen Archivalien einsehen, können hier recherchieren. Wir haben hinten noch die Fachbibliothek angeschlossen, also mit diesen 20.000 Einheiten Literatur zur Essener Stadtgeschichte. Die ganze Zeitungssammlungen und Chroniken und alles, was man hier noch so braucht, Findhilfsmittel wie Adressbücher oder sowas sind auch noch alles hier vorhanden. Und wir können mal, ich spreche extra ein bisschen leise, weil wir haben ja eine Nutzerin gerade, die hier ganz konzentriert recherchiert.
Vielleicht kann ich ja mal vorsichtig reingehen, wenn ich darf.
Hallo. Genau. Hallo, wir haben hier die Lesesaalaufsicht.
Hallo.
Genau, und so läuft das dann hier ab. Ne? Die Gäste kommen hier hin, sie können hier recherchieren, können die originalen Archivalien einsehen. Wir haben hinten, wie gesagt, noch die ganzen Bücher.
Ich kann ja mal vorsichtig fragen, was du hier gerade genau machst. Was für Unterlagen hast du und woran arbeitest du gerade?
Ich studiere gerade für meine Masterarbeit. Ich studiere in London und meine Masterarbeit dreht sich um die Rolle der Frau in der Novemberrevolution von 1918/1919. Das heißt, ich gucke einerseits in die Verwaltung, gucke irgendwie bei Streiks, waren Frauen daran beteiligt. Ich gucke zu den Wahlen, gucke, wurden Frauen gewählt, wie viele Frauen wählten und all das.
Und was für Unterlagen hast du dir dann hier besorgt aus dem Archiv?
Also das meiste sind irgendwelche Verwaltungsunterlagen der Stadt selber, die natürlich dann auch deutlich über die Wahlen irgendwie Sachen geschrieben haben, um zu gucken, wie viele Leute haben sich beteiligt, wer wurde gewählt, wer hat sich überhaupt dazu aufgestellen lassen und all das eigentlich.
Und dabei helfen dir diese Unterlagen wahrscheinlich total, gerade bei deiner Masterarbeit, ne?
Genau, aber irgendwo anders her kann ich sie leider nicht herbekommen. Das Einzige, was sonst noch ist, sind Zeitungen, aber ist auch hier im Archiv.
Spannend, dann lasse ich dich mal weiterarbeiten. Danke, dass du das kurz erzählt
hast. Ganz lieben Dank für die Infos.
Dann viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.
Ja, genau. Ne? Also das ist ein so typisches Beispiel. Ne? Viele Studierende kommen dann hier hin und gucken sich dann genau solche Unterlagen an. Häufig halt für Masterarbeiten, für Abschlussarbeiten, Hausarbeiten, alles sowas. Ne? Gut, wir gehen jetzt doch eine Etage mal runter.
Also doch Richtung Keller?
Doch Richtung Keller, ja. Wir haben natürlich kein Keller, sondern ein Untergeschoss. Und wir sind jetzt in dem Teil, wo unsere Bestandserhaltung ist. Also wir haben hier verschiedene Räume. Wir haben eine Digitalisierungswerkstatt hier. Wir haben auch eine Bestandserhaltung hier. Und hier läuft gerade schon unsere Chefrestauratorin läuft uns hier schon weg.
Hallo.
Genau. Hallo. Und Frau Manderscheid sitzt hier auch schon. Genau,
hallo,
das ist
hallo.
Jetzt unsere Werkstatt, unsere Bestandserhaltung, in der wir uns befinden. Man sieht viele, viele interessante Gerätschaften, Werkzeuge, Materialien hier, große Schneidemaschinen und Pressen und alle möglichen kleinen Pinsel und Schwämme und Lineale und alles, was man hier so braucht. Nicht alle Akten kommen immer so super sauber hier hin und wir müssen aus allen Akten die ganzen Schadstoffquellen entfernen.
Und ja, ich glaube, genau das passiert auch gerade hinter uns.
Das passiert hier gerade live in Action. Frau Manderscheid macht mit einem Naturkautschukschwamm jede Seite sauber. Genau, da wird die Seite so abgerieben. Ne? Die Schrift wird natürlich nicht abgerieben, sondern nur oberflächlich der Schmutz. Der bleibt dann an diesem Schwamm kleben und dann sieht man das auch. Ne?
Der Schwamm war wahrscheinlich vorher weiß, nehme ich an. Jetzt
genau,
ist er sehr,
war sehr hell,
sehr dunkel.
Und jetzt ist er sehr dreckig.
Darf ich mal fragen, was das für ein Dokument ist, was Sie da gerade bearbeiten?
Das sind die Bürgermeisterei von Krai. von 1929 und 30.
Und waren die sauber?
Nein, die waren nicht sauber, deswegen sieht das auch dieser Schwamm aus.
So. Ui, ja, der sieht noch schmutziger
aus.
Schwarz, ja. Ja, sieht richtig schmutzig aus.
Ja. Und manchmal bekommen Sie wahrscheinlich auch Sachen von irgendwelchen Dachböden oder Kellerräumen oder so von Privathaushalten, die wahrscheinlich noch super, super schmutzig sind.
Genau, da fragen wir die
Frau Pohl. Da frage ich mal die Kollegin. Genau. Sie machen wahrscheinlich auch manchmal Dinge sauber, wenn Sie hier arbeiten. Ich habe gerade schon gefragt, manchmal bekommen Sie wahrscheinlich nicht ganz geordnete Dokumente aus irgendwelchen schönen sortierten Archiven, sondern auch mal aus Kellerräumen oder Dachböden oder sowas. Wie kommen die Sachen dann bei Ihnen an?
Meistens ziemlich verdreckt. Wir müssen sie dann extra mit dem Staubsauger unter einer reinen Werkbank, unter einer Sicherheitswerkbank absaugen. Und danach werden sie geglättet und nochmal hier nachgereinigt.
Das ist wahrscheinlich kein normaler Staubsauger und auch kein normales Glätteisen oder Bügeleisen. Ich habe das gerade schon gesehen. Das ist alles in Miniatur, ne? Das ist ganz, ganz klein.
Genau, sieht aus.
Ach, der Staubsauger ist sogar richtig groß. Der sieht aus wie bei Teletubbies.
Aber da ist auch noch ein
kleinerer.
Ach so. Wir haben hier noch einen kleinen Staubsauger.
Ach so, ein ganz kleinen. Der sieht aus wie beim Zahnarzt. Hört sich aber auch lauter an als beim Zahnarzt. Und aber die ganzen Sachen, die sehen ein bisschen aus wie so Zahnarztgeschirr.
Für feine, fürs Papier halt, wenn man Knicke hat. Da müssen wir immer ganz feine Werkzeuge haben. Auch ein kleines Mini-Bügeleisen extra hier mit der Ecke drin.
Genau, sieht aus wie so ein Lockenwicklerstab ein bisschen.
Also Mini bedeutet hier 2 Zentimeter groß ungefähr, ne? Das ist wirklich Mini. Ich frage einfach mal, ist schon mal was kaputt gegangen?
Meistens machen wir es heile.
Ach so rum, ja gut, das ist auch gut. Aber so ein richtig wichtiges Dokument, ich meine, wenn man das hier in den Händen hat, ne, manchmal hat man ja irgendwie super wichtige Urkunden oder, weiß ich nicht, Siegel oder was weiß ich, da kann ja auch schon mal was kaputt gehen oder was sehr, sehr Wertvolles einfach auch dabei sein, ne?
Ja, also das ist uns jetzt, dass wir den Zustand verschlechtern, da geben wir uns die größte Mühe, dass das nicht passiert. Und das gelingt uns eigentlich auch zu 99,9%. Genau, hier haben wir jetzt eine Urkunde von 1498. Die wurde halt geglättet, erst gereinigt mit einem Pinsel und dann geglättet und dann unter so Melinex-Streifen fixiert. Vorher wurde sie noch gescannt. So kann es eigentlich nicht weiter kaputt gehen.
Ich kenne das jetzt von mir nur so, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, meine Küche mal gründlich putze oder so. Das ist ein schönes Gefühl danach, wenn ich die komplett sauber gemacht habe. Wie fühlen Sie sich, wenn die Dokumente schmutzig, komplett verschmutzt ankommen, vielleicht auch kaputt und Sie die reparieren und jetzt am Ende hier so ein fein säuberliches Schächtelchen öffnen können und das alles glatt und sauber vor Ihnen liegt?
Freue ich mich, wie Sie sich bei Ihrer Küche.
Vielleicht kannst du ja noch mal von der Urkundensauna erzählen. Das ist ja auch ganz spannend.
Ja, genau. Wir haben da vorne in der Ecke sehen Sie so 2 Winkel mit einer Plexiglasscheibe. Die Urkunden sind ja in der Regel gefaltet. Man sieht hier noch die Knicke. Und dann kommen die ja wirklich so klein hier an oder sind so klein verpackt.
Ja, wie so ein Handy.
Richtig, wie so ein Handy. Und da hängt das Siegel einfach dran. Das Problem ist, dass man es, wenn man die Urkunde lesen will oder digitalisieren will, das immer wieder auffalten müsste. So, das ist grundsätzlich bei Pergament nicht gut, wenn man da immer wieder dran rumfaltet und knickt. Und deswegen werden die Urkunden plangelegt. Wir bewahren die halt so auf. Das Planlegen können wir aber nicht in der Presse machen, wie mit Papier, sondern das Pergament ist getrocknete Tierhaut und sollte nicht direkt mit Wasser, mit Feuchtigkeit in Verbindung kommen. Deswegen nimmt man so einen Rahmen da vorne, diesen Holzrahmen.
Also quasi wie so ein Bilderrahmen von beiden Seiten umfasst. Oh, wir bereiten richtig Umstände hier. Ich frage noch, ob wir schon mal was kaputt gegangen ist und wir waren dann diejenigen.
Den legen wir auf den Tisch. Und unten drunter legen wir entweder eine Schale, eine flache mit Wasser oder einen ganz dicken, festen Löschkarton, den wir richtig schön nass machen. Da drauf kommt ein Sieb und darauf wird die gefaltete Urkunde gelegt, im gefalteten Zustand. Vorher wurde die gereinigt und das Ganze wird geschlossen mit diesen Plexiglasscheiben. Können Sie sich also vorstellen, ist eine geschlossene Box. Wir legen einen Hygrometer rein und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 90% und innerhalb von wenigen Minuten, Stunden faltet sich die Urkunde von selber auseinander.
Und das nennt sich Urkundensauna?
Wir haben das Urkundensauna genannt. Das ist eigentlich eine Feuchtkammer.
Genau. Ah, ja. Und danach ist sie faltenfrei. Also wenn du Lust hast, kannst du gleich in die Urkundensauna gehen danach. Aber du hast natürlich noch keine Falten.
Dann komme ich nach der Aufnahme, komme ich nochmal vorbei.
Noch haben wir keine Falten. Müsst ihr in 20 Jahren nochmal wiederkommen, dann schauen wir mal.
Danach wird die Urkunde, vorher wurde die gereinigt, also der Reinigungsschritt ist halt wirklich vorher. Danach wird die Urkunde zwischen dicke Filze gelegt, nicht gepresst, sondern wirklich nur leicht beschwert. Auch für mehrere Tage. Die Filze werden nochmal gewechselt und dann bleibt die so liegen, wie sie da ist. Und dann kann sie gescannt werden, die Verpackung kann gemacht werden und diese ganzen Sachen.
Und dann fühlt man sich wie nach der Küchenreinigung.
Richtig.
Man denkt erstmal vom ersten Moment an, dass es vielleicht ein recht eintöniger Job ist, aber ist es ganz im Gegenteil, finde ich. Also wirklich, es ist vieles in Miniatur, aber es ist alles sehr besonders und sehr, sehr facettenreich.
Ja.
Vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, dann ziehen wir weiter mit unserer Tour.
Ja, wir gehen jetzt weiter durch den Westflügel, weiter vorbei an unserer Digitalisierungswerkstatt. Also wir fertigen natürlich auch selber Digitalisate an. Da wird gerade ein ganz, ganz großer Scanner aufgebaut. Deswegen sieht es ein bisschen chaotisch aus.
Ach, das ist die Digitalisierung.
Da sieht man, wenn man mal einen Blick reinwirft, sieht man schon unsere beiden Scanner. Einmal ein A0-Scanner und der andere ist ein bisschen kleiner, aber damit wir auch die großen Karten und Pläne alles scannen können.
Spannend irgendwie. Im Raum nebenan sind die ältesten Sachen, die man sich vorstellen kann. Und hier ist die höchste Technik irgendwie.
Ganz genau, ne? Aber da wird es gerade aufgebaut. Die gucken uns auch ganz skeptisch an.
Wir gehen sofort. Wir haben nur kurz reingeguckt. Danke.
Genau. Ne, wir müssen natürlich auch gerade von so alten Sachen, wie die Frau Pohl gerade sagte, von den alten Urkunden so Sicherungsdigitalisate machen. Wenn wir die alte Urkunde immer wieder rausgeben, wenn das durch Tausende von Händen geht, dann geht die natürlich irgendwann kaputt. Deswegen machen wir da Sicherungsdigitalisate und dann kann man das ganz bequem am Computer aufrufen. Wir sind jetzt aus der Bestandserhaltung quasi raus, gehen hier zu unseren musealen Möglichkeiten. Also wir haben hier mehrere Klassenräume und Lehrerzimmer, weil es ist ja eine alte Schule gewesen, damals hier umgebaut, zu den Ausstellungsmöglichkeiten. Und diese Ausstellung, diese Dauerausstellung, die erzählt von der Großstadtwertung der Stadt Essen. Ja, Essen, Geschichte einer Großstadt im 20. Jahrhundert heißt sie und sie erzählt so von 1896, als die Stadt Essen mit 100.000 Einwohnern Großstadt geworden ist, geht dann übers Kaiserreich, über diese ganze Stadtplanung Anfang des 20. Jahrhunderts, über den Ersten Weltkrieg. Hier befinden wir uns jetzt in dem Raum zur Weimarer Republik mit den ganzen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Konflikten, die dazugehören, mit der Ruhrbesatzung 1923 bis 25. Wir kommen zu 29, zur Weltwirtschaftskrise, 1933 dann zur Machtergreifung.
Du überspringst das so schnell, weil man kann hier gar nicht, also wir müssten hier noch eine ganz eigene Folge drin aufnehmen, weil das wirklich so viel ist, was man lesen kann, was man sehen kann. Große Bilder, viel interessante Dokumente, die ja auch nochmal an der Wand hängen, alles erklärt. Man wird sehr gut durchgeleitet, auch ohne einen Merlin an seiner Seite, weil man kann hier auch einfach so reingehen.
Ja, natürlich. Also wir haben ganz normale Öffnungszeiten. Man kann sich hier wirklich drin verlieren. Ich war einmal mit einer Schulklasse 3 Stunden hier drin.
Man kann unheimlich viele Fragen wahrscheinlich auch stellen.
Genau, wir haben unheimlich viel gefragt. Ich habe versucht, alles zu beantworten. Danach war die Schulklasse fertig und ich auch nach 3 Stunden. Aber es war schön, weil so viel Interesse einfach da war und man entdeckt hier wirklich an jeder Ecke irgendein Foto, irgendein Schriftstück oder sonstiges und unter anderem auch viele Unterlagen natürlich hier aus dem Stadtarchiv selber, die man hier wiederfinden kann und wir bewegen uns wirklich von der Kaiserzeit bis in die Nachkriegsgeschichte hinein.
Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so eine Ausstellung mit so vielen Bildern, die einfach Fragen aufwerfen hier, für Schulklassen optimal sind. Ne? Also ich meine, wie erlebst du die Schulklassen? Wenn ich mich jetzt an meine Klasse zurückerinnere oder an meine Schulzeit zurückerinnere, da waren jetzt nicht alle so geschichtsinteressiert. Nee. Also dass man jetzt unbedingt Bock hier drauf hat, ist nicht eine Grundvoraussetzung.
Nee, auf gar keinen Fall. Also man kann sicherlich nicht jeden erreichen. Ne? Ich meine, mich konnte man mit Mathe auch nicht locken, mit Geschichte dann schon. Aber ich glaube, wenn man so eine Ebene findet, wo die Sachen wiedererkennen, zum Beispiel dann die Kettwiger Straße oder den Burgplatz oder das Rathaus oder so, dann hat man da irgendwie so einen identifikatorischen Anknüpfungspunkt. Ne? Man sieht, okay, man befindet sich hier wirklich in dieser Stadt, in der ich lebe, und dann kommen die Fragen von alleine, so nach dem Motto, hä, das kenne ich doch irgendwo her, da bin ich doch gerade noch vorbeigelaufen, das ist doch der Burgplatz, was ist mit dem Burgplatz passiert? Der wurde dann zu Adolf-Hitler-Platz umgenannt, und warum war das so? Ne? Und da fangen dann die Fragen schon selber an, und man merkt richtig bei den Schülern und Schülerinnen, da rattert dann irgendwie so ein bisschen im Kopf, und das ist immer ganz schön und spannend zu beobachten. Und eigentlich die am Anfang vielleicht so ein bisschen ruhiger waren, die blühen dann manchmal auch auf und fragen ganz, ganz, ganz viel. Ne? Das ist immer wirklich sehr, sehr schön. Und ja klar, ne? die Schüler, Schülerinnen, die leben hier und die entdecken dann diese Geschichte der Stadt Essen einfach wieder neu. Ne?
Du hast gerade schon angesprochen, Burgplatz und Kettwiger Straße oder was weiß ich. Wenn du so durch die Innenstadt läufst, ich meine, du weißt ja, fast alles, würde ich mal behaupten, über die Essener, zumindest über die Essener Innenstadtsgeschichte. Kannst du überhaupt noch so normal durch die Stadt laufen oder denkst du dir einfach nur, hier früher stand oder schade um das Gebäude oder wenn ihr wüsstet, was hier gewesen ist? Und
ich glaube, das haben viele Essener Bürger und Bürgerinnen, die sich erstens mit der Geschichte befassen, beziehungsweise die auch schon länger in der Stadt leben, dass sich natürlich die ganze Stadt stark verändert hat, gerade von der Architektur her. Ne? Ich meine, wir haben die Industrialisierung, die enorme Eingriffe hier in der Stadt hatte. Wir haben natürlich den Zweiten Weltkrieg, die Bombenangriffe, die Stadt Essen war zu über 90% zerstört. Und nach dem Zweiten Weltkrieg musste man sich natürlich auch überlegen, wo wollen wir hin mit der Stadtplanung? Was wollen wir Neues aufbauen? Reißen wir alte Gebäude wieder ab? Und da hat sich unheimlich viel verändert. Und wenn ich dann so durch die Stadt laufe und natürlich die alten Fotos, wir haben ja auch eine große Fotosammlung hier im Haus, wenn ich mir diese alten Fotos anschaue, wie prächtig auch diese alten Gebäude aussahen und so, ja, da wird man schon so ein bisschen traurig, ne? So ein schönes altes Gebäude, das existiert nicht mehr. Aber man kann es ja immer sichtbar machen und das machen wir hier. Wir machen die Geschichte hier sichtbar über Fotos, über das ganze Schriftgut, und dann ist es unheimlich spannend, das wieder zu entdecken. Ne?
Jetzt weißt du super viel über die Vergangenheit und über die Geschichte, ja, die hinter uns liegt. Da hat man ja vielleicht jetzt langsam so ein Gefühl an deiner Stelle bekommen, wie ja im Laufe der Zeit sich Dinge verändern können oder so. Ja. Kannst du auch schon einen Blick in die Zukunft werfen, so auf Grundlage deiner Kenntnisse?
Ja, also das ist natürlich immer so dieses grundlegende historische Bewusstsein, ne? Dass wir so einen Blick in die Vergangenheit werfen, um uns auch irgendwie in der Gegenwart zu verorten und natürlich die Zukunft dann irgendwie in den Blick zu nehmen, in die Perspektive zu nehmen. Wenn ich mir das jetzt aufgrund, sag ich mal, von meinem historischen Wissen her so herleiten kann, dann würde ich sagen, dass das Ruhrgebiet und auch die Stadt Essen wahrscheinlich ewig wandelbar sein wird. Also es wird sich immer wandeln und es wird sich immer wieder neue Images und neue Bilder geben. Und es wird wahrscheinlich sich immer wieder neue Perspektiven auch einschlagen, neue Wege einschlagen. Also so kann ich mir das eigentlich nur vorstellen. Allein wenn man da hinten in der Dauerausstellung den Anfang sich anschaut, was die Stadt Essen alles war.
Das wollte ich dich nämlich gerade noch fragen, weil jetzt einfach, sind wir gerade noch immer noch die Volkmannstadt.
Das sollte schon geändert werden,
Und wir waren aber auch schon mal.
Also man hat sich die Stadt Essen beworben mit Kanonenstadt, mit Stahlstadt, mit Kohlestadt, mit Grüne Stadt, mit Einkaufsstadt, mit Volkwangstadt. Essen ist ganz anders. Essen, das Ziel aller Bräute. Essen, die Stadt der Aktenkoffer.
Essen, das Ziel aller Bräute.
Ja, genau. Mein Liebling. Ja, man hat natürlich versucht, gerade vor dem Ersten Weltkrieg und auch in der Weimarer Republik, das hier interessant zu machen für Paare, die hier hinziehen, die hier leben wollen, die hier wirklich eine Großstadt haben. Ne? Also das Ziel aller Bräute ist gemeint, dass es auch eine Möbelstadt war. Ne? Man sollte sich hier einrichten, ne? Und einkaufen gehen. Und wir hatten ja große Einrichtungshäuser, große Kaufhäuser, riesige Glaspaläste auch hier gehabt, wie das Theodor Althoff Kaufhaus zum Beispiel. Ne? Und mit diesen ganzen Images hat man natürlich geworben. Essen, die Bergbaustadt, Kohle, Zechenstadt. Alles, was dazugehört. Ne? Also es sind jetzt allein schon, glaube ich, 10, 15 verschiedene Images, die man sich so selber auferlegt hat, aber die auch von außen natürlich kommen. Weil wenn Leute von außen hier hinkommen, klar, dann denken die immer oder sagen sofort, ja, alles grau, alles schwarz und so. Und dieses Bild bricht man natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bestätigt sich es natürlich auch. Ne?
Also was ist dein Tipp? Was werden wir als nächstes?
Essen die Wandelstadt.
Vielleicht passend, und das könnte ja dann auch ein bisschen bleiben.
Das könnte dann so bleiben und man kann es immer wieder neu verwenden. Ne? Weil wenn wir uns immer wieder ändern, dann ja, bleibt dieses Motto einfach so für uns. Also ist vielleicht ganz spannend.
Dann lass uns mal weitergehen nochmal. Wir gehen wieder durch eine große Tür. Sehr viele große, schwere Türen hier bei euch.
Ja, genau. Gut, wir gehen jetzt mal zu unserer Archivleiterin, zu Frau Dr. Claudia Kauertz, die vor 4 Jahren hier die Leitung übernommen hat.
Und wir sind hier gerade über den Boden gelaufen und du hast vorhin einmal gesagt, unter uns waren noch echte Bunker.
Ja, genau. Hier die Luisenschule, die ja 1906 hier gebaut worden ist, eröffnet worden ist. Es war übrigens eine höhere Töchter- und Mädchenschule gewesen. Anfang des 20. Jahrhunderts waren hier 1000 Schülerinnen untergebracht. Während des Zweiten Weltkriegs waren hier 750 Zwangsarbeiter in dieser Schule, in den Schulräumen untergebracht und auch Einheiten der Gestapo, also der Geheimstaatspolizei, also dem Polizeiorgan der Nationalsozialisten. Und als dann Ende 42, Anfang 43, vor allem im März 43, die verheerenden Bombenangriffe dann ja auch auf die Stadt losgingen, da hat man natürlich dann hier auch Bunkeranlagen gebaut. Und diese originalen Bunkeranlagen, die sind tatsächlich da drüben unter dem, unter diesem großen Empfangssaal.
Und da lagern jetzt im Moment?
Da lagern im Moment Akten, Archivgut, die etwas schmutziger sind als die anderen. Die haben wir da unten erstmal isoliert, damit halt die ganzen Stäube und so nicht rumfliegen. Dafür ist der Bunkerraum auch ganz gut. Ich würde ihn gerne in Zukunft auch für Ausstellungen und so nutzen, weil der ist fast noch im Originalzustand dort unten erhalten. Also eine ganz, ganz spannende, auch sehr, sag ich mal, beklemmende Atmosphäre, aber die wirklich was hermacht. Also es ist ganz spannend, da unten drin zu sein.
Kann ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich auch eine gute Lagerfläche.
Auch eine gute Lagerfläche, um, sagen wir mal, dreckiges Archivgut zu isolieren. Ne? Gut, dann schauen wir mal hier rein.
Och, hallo. Ui,
da kommt uns schon der Archivhund entgegen.
Archivhund.
Stupi, unsere alte Archivdame.
Ach, hier ist leer.
Und hier ist gerade gar keiner da. Unsere Archivleiterin ist on Tour. Sie kommt wahrscheinlich. Ah, da kommt sie gerade, genau. Hallo. Aber uns hat ja der Hund auch begrüßt.
Das ist immer gut.
So, wir gehen mal kurz rein. Wir dachten, zum Abschluss kommen wir noch einmal bei Ihnen vorbei. Wir haben unsere Tour ja jetzt zu Ende gebracht und da dachte ich, kann man ja am Ende noch mal ans Chefinnenbüro klopfen. Wir haben vorhin viel über Schulklassen auch gesprochen. Die kommen Sie oft besuchen. Das ist ja auch eine Herzensangelegenheit von Ihnen, so wie ich das verstanden habe. Essener Geschichte und generell Geschichte für Geschichte zu begeistern, das alles weiterzutragen. Wie empfinden Sie denn gerade so die Lehre in den Schulen? Was fällt Ihnen da auf?
Also ich sag mal so, in den Schulen ist schon seit einigen Jahren, das ist spätestens seit der Einführung von G8 so, dass der Geschichtsunterricht massiv abgebaut wird. Und das merkt man den Schülerinnen und Schülern an. Die kommen also mit zunehmend weniger Wissen hier zu uns, sind aber gleichwohl, wenn man sie da abholt, wo sie stehen, auch sehr gut zu begeistern. Also das merken wir eigentlich immer. Es gibt natürlich auch Klassen, gut, hochpubertärende Jungs in 9. Klassen, das ist natürlich dann so eine Sache. Da werden die Festplatten neu formatiert, dass man dann vielleicht jetzt nicht so gerade Interesse für Geschichte hat, ist auch so ein Thema. Aber ich sag mal so, in der Regel ist es schon so, man muss die Menschen da abholen, wo sie stehen, und wenn sie weniger wissen, muss man auch niederschwelliger vermitteln. Und wir haben uns so zur Maßgabe gesetzt, dass wir auch mit allen Schulen und allen Schulformen und allen Altersstufen arbeiten, auch mit Grundschülern. Und da kann man ja gar nichts voraussetzen. Die können gerade mal ein bisschen lesen und schreiben. Die können jetzt nicht unsere Akten lesen, müssen sie auch nicht, weil da ist unser Thema historisches Bewusstsein vermitteln. Weil historisches Bewusstsein fällt nicht vom Himmel. Das ist so eine Art Kulturtechnik oder kulturelle Errungenschaft. Und das muss man erstmal lernen, indem man mit Geschichte überhaupt konfrontiert wird, damit man erkennt, aha, es ist heute anders, als es früher war, und es wird morgen anders sein, als es heute ist. Und das ist eben so etwas, das können wir Grundschülern mit unseren, auch sag ich mal, vor allem mit den visuellen Quellen, mit Fotos wunderbar vermitteln. Also die Grundschüler kommen, wir zeigen ein Foto von einer Schulklasse aus der Zeit um 1900. Was fällt euch auf? Und dann kommt sofort die Antworten. Da sind 60 Kinder auf dem Foto, das sind nur Jungs, die haben alle eine Schuluniform an, der Lehrer hat einen Stock in der Hand, gucken alle so ernst. Ja, und wie ist es heute? Nee, wir sind nur 30, wir haben Mädels, wir haben alle unsere Klamotten an, unsere Lehrerin ist nett. Also so. Und dann hat man schon das erreicht, was man haben will. Und ich glaube, wir müssen angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung und der, ja, ich sag mal, der Art, wie Geschichte vermittelt wird und dass es immer weniger vermittelt wird, immer niedriger ansetzen und die Menschen da abholen, wo sie stehen.
Sie haben es gerade schon gesagt, den Kindern beibringen, dass es heute anders ist, als es früher war und auch andersrum. Jetzt haben Sie ja vor allem auch wahrscheinlich in den letzten drei Jahren eine sehr spannende und besondere Entwicklung auch miterlebt. Jetzt auch mit Hinblick auf Corona zum Beispiel. Das ist ja wahrscheinlich historisch gesehen eine super spannende Zeit. Wie sind Sie damit jetzt auch als Archiv umgegangen? Was haben Sie da bewusst archiviert vielleicht, um das für spätere Zwecke zu verwahren?
Also bei uns ist es halt so, die Archive übernehmen die Unterlagen aus der Stadtverwaltung und zwar immer dann, wenn die Aufbewahrungsfristen ändert. Das heißt, die Unterlagen aus der Corona-Pandemie sind jetzt noch in den Registraturen, die sind noch nicht bei uns. Gleichwohl haben wir engen Kontakt, vor allem zum Beispiel mit dem Gesundheitsamt und wir wissen, dass die zum Beispiel Aktenbestände haben, die wir künftig übernehmen werden. Oder der Stadtdirektor Peter Renzel hat ein Corona-Logbuch geführt, das er auch auf Facebook veröffentlicht hat, das gibt es auch ausgedruckt, das will er auch dem Archiv übergeben. Es ist noch nicht hier, aber das wird auf jeden Fall auch kommen. Also das haben wir auf jeden Fall im Blick und wir müssen immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, auch die Gegenwart im Kopf haben, um in Zukunft dann die Gegenwart wird Vergangenheit und in Zukunft müssen wir die dann im Blick halten. So.
Also sozusagen, dass man jetzt schon guckt, wenn man in 200 Jahren nochmal eine Pandemie hat, dass man da gucken kann, ah, wie ist man im Jahr 2021 mit einer Pandemie umgegangen.
Und es war ja auch so, dass wir haben ja in unserem Altbestand haben wir zum Beispiel Unterlagen aus der Zeit der Pest im 18. Jahrhundert. Und da gibt es diese Passierscheine oder dass eben Menschen einen Schein bekommen, du darfst die Stadt Essen in der Zeit von so und so viel bis so und so viel Uhr verlassen und wir bescheinigen, dass du nicht diese Pest hast. Also diese Dinge, die ja auch dann hier in unserer Pandemie teilweise wieder diskutiert wurden, also wie, wenn Kontrollen sind, wie kann ich nachweisen, dass ich zur Stadt Essen gehöre und hier arbeite und nicht infiziert bin. Da mussten wir dann teilweise Mitarbeitern solche Bescheinigung ausstellen. Das gab es schon im 18. Jahrhundert mit der Pest auch. Und dann habe ich mal in einer Geschäftspreiskonferenz einen Digitalisat gemacht von so einem alten Pestpass sozusagen. Und alle waren ganz wild, boah, das gab es ja schon immer, boah, das haben wir ja nicht gewusst und so. Aber so ist das halt. Also auch diese Maßnahmen mit Abstand halten, Masken anziehen, Handschuhe anziehen, nicht an infizierte Leute rangehen, das war damals im 18. Jahrhundert auch so. Ich meine, die Medizin war nicht so weit wie heute, aber so diese grundsätzlichen Maßnahmen, die waren genauso. Und das finde ich faszinierend, wenn man diese Muster auch in der Geschichte wiedererkennt.
Das kann ich mir vorstellen. Und das wird man wahrscheinlich über die Jahre immer wieder sehen, dass quasi sich Sachen wiederholen und man aus der Vergangenheit lernt. Und genau dazu ist so ein Stadtarchiv wahrscheinlich auch gut.
Genau, also das ist eigentlich so unsere wichtigste Aufgabe. Und natürlich auch Überlieferungen selber zu konstruieren. Das heißt, wenn es uns nicht gibt, würde keine systematische Überlieferung gebildet werden können. Das heißt, wir sind eben dafür verantwortlich, welche Quellen in der Zukunft noch über die heutige Zeit da sein werden. Und das ist eine sehr hohe Verantwortung, der man sich auch stellen muss. Und die macht auch eben die Archivierung zu einer dauerhaften, pflichtigen Fachaufgabe. Da braucht man auch eine Fachausbildung dafür. Also das kann man auch als Historiker nicht, sondern da muss man immer noch einen draufsetzen. Und wenn wir diese Arbeit nicht gut machen oder nicht da sind, dann passiert das nicht. Dann gibt es irgendwann nur noch Überreste und dann sind auch viele Dinge einfach weggeschmissen worden, die man eigentlich für die Nachwelt hätte bewahren müssen.
Also eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, genau. Ein sehr verantwortungsvoller Job und auch ein sehr verantwortungsvolles Gebäude, in dem wir hier sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass wir hier Gast sein durften und wir kommen zum Ende dieses Podcasts. Deswegen sage ich euch allen, die zuhören, wie immer, dass wir auch noch andere Radio Essen Podcasts haben. Ihr könnt unseren Radio Essen Podcast den Tag in 5 Minuten, unseren täglichen Nachrichten Podcast hören. Ihr könnt aber auch unseren Podcast Redebedarf hören, der erscheint wöchentlich und das gibt's alles auf radioessen.de. Und ich bedanke mich auch bei dir, Merlin, für die Führung heute und es ist eine Tradition bei uns im Podcast, dass der oder die Gästin oder der Gast das letzte Wort hat. Oh yeah. Der Finger zeigt auf Merlin. Das würde ich dann dir überlassen, Merlin. Ja. Und ich verabschiede mich schon mal und sage vielen Dank. Und alle Fotos und alle Videos von diesem spannenden Tag hier aus dem Stadtarchiv gibt's bei uns online.
Ja, also wir freuen uns ganz, ganz dolle, dass ihr uns besucht habt. Gerne könnt ihr wiederkommen. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich jeden Menschen, jeden interessierten Bürger, jede interessierte Bürgerin auch gerne ins Haus der Essener Geschichte, ins Stadtarchiv einladen. Kommen Sie uns wirklich gerne besuchen. Jeder ist hier willkommen. Dankeschön.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.